Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
One battle after another. So kann man vielleicht die Nachrichten aus den USA aktuell beschreiben. Vor anderthalb Wochen erst die Entführung von Präsident Maduro aus Venezuela. Und ein paar Tage später dann spricht darüber fast niemand mehr. Und wir stecken schon knietief im nächsten Nachrichtenzyklus. In Minneapolis, der Hauptstadt von Minnesota, haben Agenten der Abschiebebehörde ICE am 7. Januar eine Frau erschossen, die sie angeblich bei einer Suchaktion nach Migranten behindert haben soll. Auf Videos kann man klar erkennen, dass die Frau keineswegs versucht hatte, ICE-Beamte zu überfahren. Aber das hindert Trump und Co. natürlich trotzdem nicht daran, das Gegenteil zu behaupten. Über die Tötung von Rene Good und den Zustand der Vereinigten Staaten soll es also gehen in der heutigen Folge von Fernverbindung, dem Auslandspodcast der Taz. Mein Name ist Leon Holly, ich bin Redakteur hier im Auslandsressort und dort aktuell mit den USA betraut. Und heute spreche ich mit unserem Autor Sebastian Moll, der letztes Wochenende für die Taz nach Minneapolis geflogen ist und von dort auch eine sehr lesenswerte Reportage geschrieben hat. Hi Sebastian, wo bist du denn jetzt gerade? Du hast mir gerade gesagt, du bist noch in Minneapolis selbst.
Ja, schönen guten Morgen, beziehungsweise schönen Nachmittag nach Deutschland. Ja, ich bin noch in Minneapolis. Ich bin in so einem Standardmotel, wie man sie aus den USA kennt, in St. Paul, also der Nachbarstadt von Minneapolis. Und ja, und harre hier noch aus und habe heute noch ein paar Treffen mit Protagonisten des Widerstands, der sich ja hier dramatisch und schnell auch formiert hat in Minneapolis.
Ja, genau, da sprechen wir auf jeden Fall gleich drüber, über den Widerstand. Aber vielleicht kannst du ja auch einfach allgemein zum Anfang mal so ein Bild zeichnen. Du bist da nach Minneapolis geflogen. Welchen Eindruck hat denn die Stadt auf dich gemacht, ein paar Tage nach der Tötung von Rene Good?
Ja, es ist natürlich einerseits eine unheimlich angespannte Situation. Ja, also Eis marodiert, also wenn ich jetzt ein bisschen überspitzt sagen soll, durch die Straßen. Man weiß nicht, wann sie wo auftauchen. Und gleichzeitig ist der Widerstand der Bevölkerung und die Empörung und der Zorn der Bevölkerung unheimlich groß. Und man muss sagen, der Widerstand, in den eben auch große Teile der Bevölkerung mit eingebunden sind, ist sehr gut organisiert und sehr stark mobilisiert. Das heißt, also wenn ICE in irgendwelchen Nachbarschaften auftaucht, dann kommt es sehr schnell zu Aufläufen und auch zu Konfrontationen, die im Grunde genommen jedes Mal eskalieren kann. Und das macht also eine sehr angespannte, explosive Situation hier in Minneapolis im Augenblick.
Ja, vielleicht können wir ja noch einen Schritt zurückgehen. Du hast ja auch gerade gesagt, dass ICE da wirklich mit einer großen Präsenz aktiv ist, gerade in Minneapolis. Und es geht ja darum, dass sie auf der Suche eigentlich nach vor allem somalischen Migranten sind, wenn ich das so richtig zusammenfasse. Also ich glaube, es waren jetzt letzte Woche 2000 ICE-Beamte vor Ort, die halt auf der Suche waren nach vor allem Menschen mit somalischer Abstammung. Und jetzt sollen noch irgendwie mal 1000 Beamte dazugekommen sein, glaube ich, nach der Tötung von Rene Good. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also die fahren da durch die Stadt mit ihren Autos und machen einfach Jagd auf Leute, die so aussehen, als könnten sie somalische Abstammung haben, oder wie darf man sich das vorstellen?
Ja, also ich glaube nicht, dass es nur die somalische Bevölkerung ist, auf die es ICE abgesehen hat, sondern das ist also generell wie in anderen Städten auch Einwanderer sind. Aber es gibt hier natürlich eine sehr große somalische Präsenz, weil der Staat Minnesota in den letzten 10, 15 Jahren viele Somalier aufgenommen hat und es hier auch sehr große somalische Communities gibt. Es ist also eine Kongressabgeordnete aus Minneapolis, Ilhan Omar, ist ja auch somalischer Abstammung. Aber ich habe eben mir sagen lassen, dass sozusagen diese Steigerung der Präsenz von ICE, dass das schon im November begonnen hat, also dass die von ein paar hundert eben auf 2000 Beamte gegangen sind. Und das hat natürlich System. Das Minneapolis ist als linke, liberale Stadt bekannt. Und Trump nimmt ja sozusagen mit diesen Surges, also mit diesen verstärkten Invasionen, muss man ja fast sagen, durch ICE eine liberale Stadt nach der anderen aufs Korn. Und jetzt ist eben Minneapolis dran. Und das ist eben im September von ein paar, seit November von ein paar hundert auf jetzt 2000 Beamte hochgegangen. Und jetzt will ja Kristi Noem nochmal 1000 Beamte hierher schicken. Und die haben sich in einem Bundesverwaltungsgebäude draußen am Flughafen eingenistet. Die Beamten wohnen in Hotels, besetzen Hotels in der Innenstadt. Und ja, genau wie du sagst, die schwärmen dann aus. Und teilweise wirken die Verhaftungen eben auch vollkommen wahllos. Man kennt ja mittlerweile die Bilder auch aus den sozialen Medien, dass also Arbeiter von ihrem Arbeitsplatz weggezerrt werden, die zum Teil zwar mexikanischer Abstammung sind, aber amerikanische Staatsbürger sind. Und es wurden hier dann auch viele Leute verhaftet, die demonstriert haben, die sich gewehrt haben. Also es erscheint alles wahllos und willkürlich. Und die Stadt hat das Gefühl, eben besetzt zu sein im Augenblick. Und es ist eine sehr bedrückende Stimmung.
Kristi Noem, muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, ist die Heimatschutzministerin, die das Ganze koordiniert oder der ICE als Behörde untersteht. Und ICE selbst ist, also es gibt in den USA quasi in der Einwanderungspolitik gibt es die Border Control, die quasi die Grenze koordinieren, und dann ICE, die im Inneren der USA nach angeblich illegalen Migranten suchen und versuchen, die abzuschieben. Und das ist halt das, was wir da gerade sehen. Genau, du hast ja gesagt, dass es dieses Hauptquartier auch gibt, wo die sich eingerichtet haben. Und in deiner Reportage habe ich auch gelesen, dass sich direkt vor diesem Hauptquartier dann auch Protest formiert hat nach der Tötung oder nach dieser Hinrichtung. Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, was du da gesehen hast. Was für Leute waren da? Wieso sind die da hingekommen, um zu demonstrieren?
Es ist so, dass der Widerstand gegen ICE eben schon seit vielen Wochen gut organisiert ist und dass da viele Leute hingegangen sind, schon vor dem Zwischenfall mit Rene Good, um quasi Fotos von den ICE-Fahrzeugen zu machen und die in dieses Netzwerk des Widerstands zu stellen, damit die Leute diese Fahrzeuge erkennen, wenn die in die Nachbarschaften kommen. Und jetzt ist es aber natürlich so, dass seit der Ermordung von Rene Good alle 3 Ausgänge von diesem riesen Gebäude da, das ist in so einem Industriegebiet, täglich belagert werden. Und es ist da tägliche Proteste gegen die ICE-Beamten gibt, die eben sehr, sehr hitzig und sehr konfrontativ sind. Also als ich da hingekommen bin, da waren das ein paar Dutzend Demonstranten und es waren also auch wiederum nicht Hardcore-Aktivisten, sondern das waren Leute aus allen Schichten der Bevölkerung, die einfach genug haben. Da waren also Lehrerinnen, ganz normale Bürger, die einfach da hingekommen sind, um ihre Solidarität zu bekunden, und die rücken dann eben auf dieses Gebäude vor und dann kommt eben sofort so ein sehr martialisches Aufgebot von ICE-Beamten und anderen bewaffneten, uniformierten Regierungsbeamten. Und das explodiert dann extrem schnell. Als ich da war, da haben sie dann nur innerhalb von kürzester Zeit, in Anführungsstrichen, nur dann mit Tränengas und mit Pfefferspray die Leute beschossen. Da kam es nicht zu Verhaftungen, jedenfalls nicht, solange ich da war. Aber am Tag vorher, habe ich gesagt, haben sie dann gleich 12 Leute verhaftet, und das machen sie ja auch immer sehr brutal und sehr martialisch, dass sie teilweise zu viert diese großen muskulösen Männer auf die Demonstranten springen, wo man schon denkt, wie können die das überhaupt erleben, und dann werden die eben in diese unmarkierten Minivans geschmissen und verschwinden dann und keiner weiß so richtig wohin. Ne?
Und was für Widerstand gibt es noch? Also ich hatte auch gelesen, dass es zum Beispiel irgendwie, dass Leute Anweisungen oder Anleitungen rumschicken, wie man sich Trillerpfeifen selbst mit einem 3D-Drucker ausdruckt. Was gibt es da noch für Möglichkeiten, sich dieser Suchaktion zu widersetzen?
Ja, das habe ich jetzt gehört, dass das mittlerweile national auch in vielen Städten eine Strategie ist, die sich jetzt unter dem Widerstand durchgesetzt hat. Das ist ja so ein Netzwerk von vielen Organisationen, die da diesen Widerstand organisieren, und diese Trillerpfeifen, die sind mittlerweile quasi zu so einem Widerstandssymbol geworden. Rene Good und ihre Frau hatten auch Trillerpfeifen dabei, und das ist so, dass wenn die jetzt zum Beispiel Fotos von ICE-Fahrzeugen rumschicken oder auch von individuellen Beamten, und wenn die in der Nachbarschaft auftauchen und die irgendjemand sieht, dann wird mit bestimmten Trillerpfeifensignalen wird dann Alarm geschlagen, und dann kommen tatsächlich die Leute raus und versuchen dann, diese ICE-Beamten und diese Fahrzeuge zu umzingeln und durch lautes Johlen und mit diesen Trillerpfeifen zu pfeifen, ist es also jetzt schon oft gelungen, die wieder zu vertreiben. Also das ist so eine zentrale Strategie des ICE-Widerstandes im Augenblick.
Und kann man sagen, dass es effektiv ist? Also ist das ein System, was wirklich auch funktioniert und was dann im Zweifelsfall sowohl die ICE-Beamten blockiert als auch möglicherweise Migranten, die in Gefahr sind, abgeschoben oder festgesetzt zu werden, davor zu warnen?
Ja, so einen bestimmten Abschreckungseffekt hat es auf jeden Fall. Aber es ist natürlich so, dass der Widerstand und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, dass sie also absolut die Maßnahme und die Strategie haben, gewaltfrei zu bleiben und innerhalb des Rahmens des Gesetzes zu bleiben, sich also nicht zu Schulden kommen zu lassen. Und insofern, also wenn ICE wirklich dann martialisch vorgeht und mit Waffengewalt vorgehen, dann sind natürlich die Leute letztlich machtlos. Aber was natürlich die Wirkung ist von so einem gut organisierten, weit vernetzten Widerstand, ist, dass ICE das Gefühl hat, dass sie niemals unbeobachtet sind. Ne? Und ich glaube, das hat sozusagen schon einen Effekt. Und das ist natürlich der Druck, den die Leute ausüben können. Ja.
Du bist jetzt als Reporter nach Minneapolis reingefahren und meintest auch zu mir, dass du da ein paar Kontakte schon hattest. Aber wie war das denn so für dich, da hinzukommen und auch Kontakt zu Leuten vor Ort herzustellen? War das einfach? Also waren die Leute da offen und haben freimütig auch mit dir gesprochen oder war das schwierig?
Ja, die waren sehr, sehr offen. Also Minnesota hat ja sowieso schon so den Ruf, offen und warmherzig zu sein. Es gibt diesen Begriff Minnesota Nice. Aber die Leute, die mit denen ich gesprochen habe, das waren zum Teil Leute, die schon lange und sehr stark im Widerstand organisiert und engagiert waren, aber auch Leute, die jetzt nicht mehr stillhalten wollen und die einfach die Nase voll haben. Und die waren sehr, 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 sehr offen. Die haben mich dann also auch in ihre Häuser eingeladen, wo dann sehr ernsthaft und sehr betroffen dann eben auch über die Lage diskutiert werden. Und viele Leute sind da auch emotional sehr erschüttert und sehr bewegt über das, was da in ihrer Stadt und ihrem Land passiert. Und das hat mich dann eben auch sehr stark beeindruckt, muss ich sagen.
Du hast jetzt gerade gesagt, die Strategie ist es schon, dass es friedlich bleibt. Allerdings, wenn man so deine Reportage liest, dann schimmert da auch schon so ein bisschen durch, dass das möglicherweise eine andere Bewegung auch gibt. Also ich glaube, was man allgemein ja sehen kann in den USA, ist so eine Enthemmung der Gewalt aktuell und auch der Rechtfertigung von Gewalt durch zum Beispiel Vizepräsident J.D. Vance oder Kristi Noem, die Heimatschutzministerin, die du schon angesprochen hast, die dann halt diese tödlichen Schüsse auch rechtfertigen, obwohl man ganz klar sehen kann, dass die Frau versucht wegzufahren und niemanden zu überfahren. Und ich denke, also es sieht schon so aus, als sollen da neue Standards gesetzt werden. Ne? Also wenn die Entführung von Maduro nach außen irgendwie signalisiert, gehorcht uns lieber, weil wenn nicht, dann können wir alles machen. Dann ist das jetzt vielleicht, also die Tötung vielleicht auch das Signal, nach innen zu sagen, jeder, der sich uns und unserem Abschiebekurs widersetzt und unseren Beamten widersetzt, der kann im Zweifelsfall auch auf offener Straße hingerichtet werden. Und in deinem Text fällt eben auch mehrmals das Wort Bürgerkrieg. Deswegen die Frage, wie ist die Stimmung in der Hinsicht vor Ort? Also glauben die Leute wirklich, dass das jetzt auch nochmal eskalieren könnte? Oder wie sehen die Menschen vor Ort das?
Ja, also man hat das Gefühl, es kann sozusagen jederzeit eskalieren. Also es ist nicht so, dass jetzt die Bürger oder auch die Leute, die jetzt den Widerstand organisieren, per se gewaltbereit sind. Aber es ist ja so, dass beide Seiten eskalieren. Also dass die Regierung des Noem und Vance und Trump auf ihrer Version der Vorfälle beharren, dass sie jetzt sozusagen noch mehr ICE-Truppen nach Minneapolis schicken. Und wie gesagt, solche Vorfälle wie der mit Rene Good oder ähnlich gewaltvolle Vorfälle, die können hier jeden Tag, die können jederzeit passieren. Und das ist eben wie ein Pulverfass, was dann explodieren kann. Und was ich eben gehört habe von den Leuten hier aus Minneapolis und aus dem Widerstand, ist, dass sie zwar, wie gesagt, gewaltfrei bleiben wollen, aber dass sie andererseits auch nicht nachgeben und ICE nicht sozusagen ihre Stadt überlassen. Und dann gibt es natürlich noch den Aspekt, dass der Gouverneur Tim Walz ja jetzt die Nationalgarde mobilisiert hat. Er sagt, zum Schutz der Bürger, aber er selbst hat schon in Reden auf den Bürgerkrieg angespielt. Und es gibt ja diesen Bürgerkriegsdiskurs mit dieser extremen Polarisierung in Amerika schon seit ein paar Jahren. Und es gab auch einen Autor, der in dem Buch so alle möglichen Szenarien durchgespielt hat, wie und wo dieses Pulverfass eben explodieren kann. Es gab ja auch einen Kinofilm letztes Jahr, der dieses Szenario durchgespielt hat. Und man hat fast das Gefühl, dass das, was jetzt hier in Minneapolis und auch an anderen Orten passiert, dass das jetzt schon ein Stück schärfer ist als diese Szenarien, die da ausgemalt worden sind. Also es ist eine sehr explosive Situation und ich habe tatsächlich auch von Bürgern hier gehört, dass die im Zweifel, wenn es hart auf hart kommt, dann eben auch dazu bereit wären, eine Waffe in die Hand zu nehmen.
Ja, und ich glaube auch gerade das, was du angesprochen hast, diese Idee, dass man sich eigentlich selbst verteidigt, das ist natürlich auch das, was in ihrer Propaganda die Trump-Regierung vorbringt, zu sagen, hier gibt es eigentlich eine Invasion und wir verteidigen uns auch nur. Ne? Und dann hast du beide Seiten, die eigentlich irgendwie denken, wir sind angegriffen und wir verteidigen uns. Und natürlich ist klar, auf welcher Seite unsere Sympathien da sind oder wer im Zweifelsfall recht hat. Aber genau, ich glaube, das ist so dieser psychologische Mechanismus dahinter. Ne? Und das kann man schon sehen, dass es gerade irgendwie aktiviert wird in den USA. Aber lass uns vielleicht nochmal kurz auf den Abschiebekurs von Trump selbst zu sprechen kommen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gelesen, dass das Budget dieser Abschiebebehörde ICE sich im nächsten Jahr auch verdreifachen soll. Also es gibt auf jeden Fall viel Geld, Dutzende Milliarden Dollar, die da reingepumpt werden. Ich hatte gesehen, laut den Zahlen der Trump-Regierung sollen bis Dezember gut 600.000 Menschen abgeschoben worden sein, plus 1,9 Millionen Migranten, die angeblich freiwillig ausgereist sind. Trump hatte mal zum Anfang seiner Amtszeit so eine Zielmarke von 1 Million Menschen, die pro Jahr abgeschoben werden sollen, ausgegeben. Ich meine, auch freiwillig ausgereist ist sicherlich ein dehnbarer Begriff. Es gibt Berichte über unmenschliche Zustände in diesen Abschiebeknästen. Es sind teilweise Leute, die dort landen, die eigentlich eine Green Card haben, also so eine unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis, die dann aber wegen nur geringfügiger Vergehen festgesetzt werden. Und obwohl diese Menschen dann eigentlich das Recht haben, diese Entscheidung auch gerichtlich anzufechten, dauern diese Verfahren oft so lang, dass sie lieber sagen, okay, wenn ich hier unter diesen Bedingungen eingeknastet bin, dann reise ich lieber selbst aus, als mir das irgendwie Monate oder Jahre lang sogar anzutun. Also wie ist da so dein Eindruck als jemand, der ja auch in den USA lebt? Wie hat sich das unter Trump nochmal verändert mit ICE und wie ist da der Ausblick?
Naja, ich glaube, das Entscheidende ist, dass sozusagen jede juristische Verfahren außer Kraft gesetzt worden sind. Also dass die Leute, und das ist ja auch das, was zu dieser explosiven Situation führt, dass die Leute sich dann im Zweifel nicht mehr anders zu helfen wissen, weil rechtsstaatliche Verfahren einfach nicht mehr gelten. Also diese Verhaftungen, diese Razzien, die sind also mittlerweile vollkommen wahllos. Die Leute werden ohne Haftbefehl, ohne richterlichen Beschluss, ohne sonstige Begründung einfach aufgegriffen und verschwinden dann mehr oder weniger. Ja, und das ist dann, also in manchen Fällen kann man rausbekommen, wo sie hingekommen sind. In vielen Fällen bekommt man es gar nicht raus. Also da ist jede Rechtsstaatlichkeit außer Kraft gesetzt und das war mit Sicherheit vor Trump nicht so. Und dieses Netzwerk von Abschiebelagern, das wird eben auch ausgebaut. Es gehen quasi täglich Abschiebeflüge auch in Ländern, mit denen Trump irgendein Deal geschlossen hat. Das geht also von El Salvador und Mexiko bis halt hin zu Ruanda, Uganda und dem Südsudan. Und wie gesagt, es schafft halt so ein Klima der Angst, dass jeder das Gefühl hat, er kann jederzeit von der Straße aufgegriffen werden und entweder in diesem Lagernetz verschwinden oder abgeschoben werden und dort also komplett verloren gehen. Also es herrscht da schon so eine komplette Gesetzlosigkeit. Und er hat halt in seiner Big Beautiful Bill, in diesem neuen Gesetz, wie du schon gesagt hast, das Budget für ICE extrem erhöht. Es werden also in großen Zahlen neue Beamte in Anführungsstrichen angestellt, die für ICE tätig sind. Die kriegen dann auch einen $50.000 Sign-on-Bonus, wenn sie sich da freiwillig melden. Und viele Leute sprechen eben schon davon, dass Trump sich damit eben so eine Art Privattruppe dann auch zusammenschustert, die so eine gespenstische Präsenz in den amerikanischen Städten darstellen, die eben so ein Klima der Angst verbreiten und verbreiten sollen und dass das letztlich dann auch der Zweck von dieser Sache ist.
Ich glaube, die Frage, die sich jetzt so zum Ende stellt, die man sich stellt, ist ja auch einfach, wie stabil ist das? Also kann Trump das jetzt noch 3 weitere Jahre durchziehen? Wir sind jetzt zu Beginn 2026, im Herbst stehen die Midterm-Wahlen an. Das ist ja traditionell auch ein Stimmungstest, wo es darum geht, wie beliebt die Regierung ist. Und ich glaube, man kann eigentlich schon sehen, dass Trump auch in den Umfragen, in den Stimmungsumfragen in der Bevölkerung, dass es einige Leute gibt, die nicht zufrieden sind mit seiner Politik. Ich glaube, dass sich das bei denen eher auf wirtschaftliche Aspekte fokussiert, wo Trump nicht die Senkung der Lebenshaltungskosten so liefern konnte, wie er das angekündigt hat. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass Trump ja gewählt wurde mit einer absoluten Mehrheit als Präsident und dass er in gewisser Weise auch angekündigt hat vorher, dass er das machen wird. Also wenn einige rechte Magerleute sagen, ja, Trump hat das Mandat dafür, dann haben sie nicht komplett Unrecht, auch wenn das vielleicht teilweise verfassungswidrig ist, was er macht. Deswegen die Frage, ne, Trump, wie sicher ist er eigentlich gerade im Sattel? Glaubst du, er kann das durchziehen oder gibt es da auch Fallstricke, die das möglicherweise gefährden könnten, sein Programm?
Wie du schon gesagt hast, die Zustimmungsraten zu Trump, die sind extrem in den Keller gegangen und auch viele Leute, die ihn gewählt haben, die jetzt vielleicht nicht zum engsten Kreis seiner Unterstützer gehören, denen geht das alles zu weit und die sagen, also das ist nicht, was wir gewollt haben. Also im Augenblick ist seine Zustimmungsrate, glaube ich, bei knapp unter 40%. Und das ist also bei den verschiedenen Themen also um bis zu 30% runtergegangen, eben auch bei der Einwanderung. Und ich habe gestern mit jemandem aus New York gesprochen, der da auch stark in dieser Widerstandsbewegung engagiert ist seit vielen Jahren, der dann auch gesagt hat, Trump sieht im Augenblick schon, dass ihm die Fälle davon schwimmen und er wird aller Voraussicht nach in den Zwischenwahlen zumindest das Abgeordnetenhaus wieder verlieren. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie er darauf reagiert. Und so wie Trump von seiner Persönlichkeit veranlagt ist, kann man natürlich befürchten, dass er, wenn er untergeht, so viel wie er kann, sozusagen mit sich reißt und dass er dann eben nur noch brutaler wird und noch mehr eskaliert. Also das ist jetzt sozusagen die Situation, der wir uns gegenüber sehen. Also kurzfristig keine guten Aussichten, aber ich glaube, dass Trump insgesamt in der Bevölkerung die Unterstützung mehr und mehr verliert. Und man hat es ja auch bei der Mobilisierung am letzten Wochenende gesehen. Also Robert Reich, der ehemalige Wirtschaftsminister, der hat gesagt, es ist in Amerika ein schlafender Riese erwacht. Also das macht dann wiederum Mut.
Ja. Ja, ich hoffe auch mal, dass es auch unter den Leuten, die Trump gewählt haben, durchaus auch einige gibt, die sagen, Bürgerkrieg wollen wir nicht und dass diese Eistrupps kommen und Städte terrorisieren, ist eigentlich auch nicht in unserem Sinne. Also hoffen wir mal, dass es in der Tat so ist. Ich denke aber, dass das Thema uns noch beschäftigen wird, die nächsten Monate. Dir möchte ich erstmal danken, Sebastian, dass du dabei warst heute. Und ebenfalls bedanke ich mich bei Daniel Fromm, der diesen Podcast schneidet für uns. Und auch bei Eva-Lotte Andarea und bei dem Team für die redaktionelle Begleitung. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, fernverbindung@taz.de, an die könnt ihr sehr gerne schreiben mit Lob und Tadel. Und wenn ihr wollt, dass wir diese Inhalte auch in Zukunft kostenlos zur Verfügung stellen können, dann unterstützt die Taz doch über unser freiwilliges Bezahlmodell Taz zahlig. Nächste Woche geht's dann hier weiter mit der nächsten Folge. Bis dann.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.